So dieser Vers ist sehr, sehr nice. Und zwar deswegen, weil wir hierin erfahren können, wie es möglich ist, den Zustand des Samadhi zu erreichen, der intensiven Vertieftheit in Krishna. Es heißt hier, Samahita, und Prabhupada übersetzt dieses Wort mit sehr aufmerksam, ohne sich durch irgendetwas ablenken zu lassen. Actually, das ist die erstrebte Stufe des Krishna-Bewusstseins. Dass der Devotee so vertieft ist in Sri Krishna, dass materielle Vielfalt und Ablenkung ihn nicht mehr beeinflussen können, ganz zu schweige denn von materieller Verunreinigung, die aufgrund einer falschen Wahrnehmung der Realität kommt. So, im 11. Kanto gibt uns ein gewisser Avadhut, ein Brahmana, ein Beispiel dafür, was Samadhi eigentlich bedeutet. Und zwar gibt er das Beispiel von einem Pfeilschnitzer. Dieser Pfeilschnitzer saß einst da und war damit beschäftigt, einen geraden Pfeil herzustellen, als vor ihm plötzlich der König mit dem ganzen Hofstaat dahin kam. Aus dem Krishna-Buch erfahren wir, wie ein vedischer König reiste. Er war begleitet zunächst einmal von Militär zu seinem Schutz. Dann hatte er, damit das Ganze nicht zu langweilig wurde, eine Musikkapelle dabei, die also ständig Lobpreisung für den König darbrachten, vor ihm die professionelle Rezitierer und auch professionelle Lobpreiser, die also des Königs priesen, sodass auch das die Leute wussten, wer da längst kam, der König nämlich, und was seine Glorien, was seine Schlachten waren und so weiter und so fort. Dann waren die Damen des Hofes dabei, die in Sänften getragen wurden, welche nicht sichtbar, welche durch Vorhänge abgeschirmt waren, sodass der Pöbel nicht die Schönheit der erlauchten Adligen sah. Und was gab es noch? Da war noch eine. Manchmal kamen die königlichen Scherzemacher mit, die auf dem Weg Scherze machten. Und dann war noch etwas. Musik, Militär. Richtig. Dieses Militär war nicht etwa eine trübselige Angelegenheit. Die reisten die Chatrias zum Teil auf Elefanten. Das war also wirklich was fürs Auge. Nun, unser Pfeilmacher, er war damit beschäftigt, diesen Pfeil herzustellen. Und obwohl der König mit dieser gewaltigen Prozession, könnte man sagen, an ihm vorbei ging, war er so vertieft und so konzentriert, dass er nicht gestört wurde und das gar nicht wahrnahm. Seine Wahrnehmung war auf einen Punkt gerichtet, nämlich das Ausrichten eines geraden Pfeiles. Und dadurch war es ihm möglich, nicht von der Vielfalt dieser durchaus ablenkenden Prozession beeinflusst zu sein. Das ist eine gute Definition dafür, was Samahita, sehr aufmerksam, ohne sich durch irgendetwas ablenken zu lassen, bedeutet. Actually, das wird auch im Yoga, in den Yoga-Sutren von Patanjali so beschrieben. Samadhi ist der Zustand, wo Geist und Sinne absorbiert sind. Es gibt vorbereitende Stufen. Pratyahara ist eine, das Zurückziehen der Sinne von Materie. Im Krishna-Buch, in Krishnas eigenen Worten, so wie eine Schildkröte ihre Gliedmaßen in den Panzer zurückzieht, so vermag es ein Transzendentalist seine Sinne von den Sinnesobjekten zurückzukehren, abzuwenden. Das taucht im 2. Kapitel der Bhagavad Gita auf, diese Definition. So, wir könnten weiter darüber sagen, was Samadhi ist, aber ich glaube, die Grundidee ist da. Aufmerksamkeit von der Vielfalt der Materie zu erlangen, zurückzuziehen. Nun, Diese Art von Trance kann auf zweierlei Art und Weise erreicht werden. Entweder durch den Pfad des Jnana-Yogas, mit Hilfe dessen man Wissen über die Vielfalt der materiellen Manifestation und erlangt, oder durch den Pfad des Bhakti-Yogas. Im Pfad des Wissens ist jedoch auch im Bhakti-Yoga drin. Bhakti-Yoga ist wie eine Mutter, die deren Söhne Vairagya und Vidya, Loslösung und Wissen sind. So lasst uns, obwohl wir Bhakti-Yogis sind, heute einmal den Aspekt des Wissens über die materielle Vielfalt kultivieren, indem wir uns den Unterweisungen von Maharaj Bharata zuwenden. Wenn wir unsere nicht mehr gestört werden wollen durch die Mannigfaltigkeit der materiellen Manifestation, ist es ganz gut zu verstehen, was diese Mannigfaltigkeit ist. Es lohnt sich jetzt dieses Thema, was wir jetzt behandeln. Auch hier wird schon die Aufmerksamkeit in Anspruch genommen. Durch ein Tempelthema wahrscheinlich. Und zwar spricht hier Yadabharat zu Maharaj Rahugana über die Vielfalt, die augenscheinliche Vielfalt des materiellen Universums. Und ich dachte mir, dass wir heute einfach mal diese Verse hören, mit wacher Aufmerksamkeit möglichst, ohne uns durch etwas anderes ablenken zu lassen. Insbesondere sollten wir auf alle Fälle dafür sorgen, dass uns der Schlaf nicht ablenkt von diesem an und für sich sehr interessanten Thema. Der selbstverwirklichte Brahmana Yadabharat sagte: Unter den verschiedenen materiellen Verbindungen und Kombinationen gibt es eine Vielfalt von Formen und Umwandlungen der Erde. Aus irgendeinem Grund ziehen diese hier auf der Erde umher und werden als Sänftenträger bezeichnet. Ihr erinnert euch, der Maharaj Rahugana ließ sich zu dem Zeitpunkt auf einer Sänfte tragen. Einer der Sänftenträger war durch einen Skorpion gestochen worden und fiel aus, worauf sich natürlich die Notwendigkeit ergab, diesen durch einen weiteren Sänftenträger zu ersetzen. Du kannst nicht bequem auf einer Sänfte reiten, wenn die hinten durchhängt, weil da keiner trägt. So, sie fanden dann einen kräftig gebauten Mann, der ihnen allerdings vorkam wie ein Trübsinniger, ein trüber Denker, der nichts drauf hatte, ein Dummkopf, ein Taubstummer, und den stellten sie ein in seinen Diensten. Es gab jedoch Schwierigkeiten auf dem Wege. Ameisen kreuzten den Weg, während die anderen ganz forsch drüber hinweggingen, war der Yadabharat, der im Grunde genommen ein Heiliger war und keinesfalls trübe im Kopf, berührt, dass er nicht über diese Ameisen gehen wollte. Vielmehr sprang er in einer Weise, um ihn aus dem Weg zu gehen. So, Rahugana, schaute sich das eine Zeit an, zeitlang mit an, wie er durchgeschüttelt wurde, weil der neue Sänftenträger da immer am Springen war und versuchte das. So, und dann explodierte er in einem jenen Wutanfall. Er sagte: Oh, es tut mir leid, die Sänfte ist dir wohl zu schwer. Du scheinst nicht sehr kräftig gebaut zu sein, obwohl das eine sehr, sehr starke Person war. Also er tadelte ihn zuerst mit sarkastischen Worten und dann drohte er ihm Strafe an. So, der selbstverwirklichte Brahmana Yadabharat sagte, und unter den sagte ihm denn was erkundig, sorry, informierte ihn ins spirituellen Wissen, und zwar in einer so hochintellektuellen Art und Weise, dass der Rahugana nichts verstehen konnte. Er konnte nur eines verstehen: Ich habe einen entsetzlichen Fehler gemacht, diese Persönlichkeit als meinen Sänftenträger zu machen. Ich habe ein großes Offense gemacht und jetzt werde ich sicherlich von dem Dreizack Shivas bestraft werden. Deswegen kletterte er schnellstens von seiner Sänfte runter, brachte seine lang ausgestreckten Ehrbietungen in den Staub der Lotusfüße von Yalabharata und sagte, bitte, vergib mir, aber meine Sicht ist getäuscht gewesen von Stolz. Ich identifizierte mich mit der Rolle des Königs. Jetzt gib mir bitte deine Blessings, deine Segnung, indem du mir spirituelle Unterweisung sagst. Und weil es tut mir leid, ich sagte erst später, ich kann das nicht verstehen, was du sagst, kannst du das nicht deutlicher machen? Und hier sehen wir jetzt Yalabharata, der dem König ganz deutlich und Information gab über die materielle Natur und die Kombination von Materie, die im Grunde genommen nur materielle Energie sind. Unter den verschiedenen materiellen Verbindungen und Kombinationen gibt es eine Vielfalt von Formen und Umwandlungen der Erde. Aus irgendeinem Grund ziehen diese hier auf der Erde umher und werden als Sänftenträger bezeichnet. Die materiellen Umformungen, die sich nicht bewegen, stellen grobstoffliche materielle Gegenstände wie Steine dar. Auf jeden Fall wird der materielle Körper aus Erde und Stein in der Form von Füßen, Knöcheln, Waden, Knien, Schenkeln, Rumpf, Hals und Kopf zusammengesetzt. Auf meinen Schultern befindet sich die hölzerne Sänfte und in dieser Sänfte sitzt der sogenannte König von Sovira. Der Körper des Königs ist bloß eine weitere Umformung der Erde, aber in diesem Körper befindet sich eure Exzellenz und denkt irrtümlicherweise, sie sei der König des Staates Sovira. Es ist jedoch eine Tatsache, dass diese unschuldigen Menschen hier, die deine Sänfte ohne Lohn tragen, aufgrund dieser Ungerechtigkeit bestimmt leiden. Ihre Lage ist sehr beklagenswert, denn du hast sie gezwungen, deine Sänfte zu tragen. Das ist der Beweis, dass du grausam und rücksichtslos bist. Doch wegen deines falschen Geltungsbewusstseins hast du gedacht, du würdest die Bürger beschützen. Das ist lächerlich. Du warst ein solcher Narr, dass du im Kreis von Personen, die im Wissen fortgeschritten sind, nicht als großer Mann bewundert worden wärst. Wir auf der Erde sind alles Lebewesen mit unterschiedlichen Formen, wovon sich einige bewegen und andere nicht. Wir alle entstehen, bleiben für eine Weile und werden dann vernichtet, worauf der Körper wieder zur Erde wird. Wir sind bloß verschiedene Umformungen von Erde. Verschiedenartige Körper und Fähigkeiten sind einfach Umwandlungen von Erde, die aber nur dem Namen nach existieren. Denn alles entsteht aus Erde und zur Zeit der Vernichtung wird es wieder zu Erde. Mit anderen Worten, wir sind nichts anderes als Staub und wir werden nichts anderes als Staub sein. Jeder sollte sich darüber Gedanken machen. Man könnte behaupten, dass die Vielfalt von Planeten, Erde, Man könnte behaupten, dass die Vielfalt von Planeten, Erde selbst, herrühre. Das gibt jetzt einen zweiten Punkt. So, hier sagt Yalabharata einen sehr, sehr wichtigen Punkt in spirituellen Leben, den es gilt zu verstehen. Und dieser Punkt ist eigentlich sehr, sehr, sehr schwierig, gerade in unserer heutigen Zivilisation, wo jeder entsprechend der verschiedenen Aufmachung von seinem Körper, der Einkleidung, der Rolle, die er deswegen einnimmt in der Gesellschaft, eine unterschiedliche Position annimmt und auch aufgrund dieser Position unterschiedlich beurteilt wird. Mir fiel das gestern sehr auf. Ich bin da sehr. Wir waren gestern in der Universität und in der Eile konnte ich mich nicht fein anziehen, sondern nur in der Bagdad-Hose gehen und der Tilak war auch noch so halb auf der Nase. Dann kam ich rein und dann sagte eine Madhati, die sehr auf der äußerlichen Ebene ist, als Schauspielerin immer geschminkt und so weiter und so fort, die sehr viel Wert auf ihre äußere Erscheinung gibt, sind nur Männer da und die will also immer die Aktivitäten des Faust nachahmen in dieser Gesellschaft, Aufmerksamkeit erregen. Und die sagte dann, ist er krank heute? Obwohl ich mich bester Gesundheit erfreute, und dachte sie doch, aufgrund dieses etwas unkonventionellen Äußeren, dass hier etwas Besonderes vorliege, ein besonderer Fall. Das ist heute tatsächlich so. Jemand wird beurteilt aufgrund seines Äußeren. Im Sommer muss der Kami ein wie nennt sich das, einen offenen Wagen? Couplet oder? Wie bitte? Cabriolet? Ja. Ein Cabriolet fahren. Er muss das Hemd in einer Weise tragen, dass es richtig aufgeknöpft ist, nicht ganz bis zum Brustnabel, aber also zum Bauchnabel, aber doch hier schon bis zur Brust. Wenn da nicht genügend Haare drauf sind, kann man ja ein Haartoupet reinsetzen auf die Brust. Dann muss man informiert sein über den neuesten Modestil. Die Schuhe dürfen keinesfalls von 1984 kommen, sondern müssen von 1985 stammen. Man muss auch in gewissen gesellschaftlichen Kreisen die richtige Art und Weise beherrschen, wie man ein Gespräch anfängt und wie man schweinische Anspielungen macht. Dann muss man in der Lage sein, die Zigarette richtig zu halten. Shivishnupat macht das immer so glänzend nach. Denn danach wird man beurteilt und danach hat man Chancen. Entsprechend deines Geldes oder sagen wir zumindest die Art und Weise, wie du das Geld anfährst, wirst du beurteilt. Ich kenne zum Beispiel einen, der muss immer neue Scheine haben, neue Geldscheine. Die wechselt er immer um bei der Bank, um zu erscheinen. Der ist sehr arm im Grunde genommen. Kann nicht mal eine anständige Spende zu Krishna geben, weil er so arm ist. Aber der hat immer neue Scheine, damit die Leute, mit denen er zusammen ist, der verkehrt leider in illusionierten Gesellschaftskreisen manchmal, denken, bringt es immer gerade von der Bank ab, wo er einen ständigen Zufluss von angenehmen Scheinen besitzt, die ganz neu sind natürlich. Ne? Also wirklich, diese Welt ist eine Welt von Schall und Rauch, diesen äußeren Umwandlungen. Hier sagt Yadabharat, dass selbst der Body, was ganz zu schweigen von den äußeren Appearance, die äußere Erscheinung, indem man den Körper herein rückt, nur Umwandlung von Erde sind. Genauso wie es verschiedene Tonkrüge gibt, die verschiedentlich geformt sind, letztendlich jedoch alle Erde werden, so nimmt der Körper verschiedene Formen an, die letztendlich nur aus materieller Energie bestehen. Deswegen sollte man gar nicht sich so sehr identifizieren mit diesem materiellen Körper und schnell dieses materielle Dasein zu Ende bringen, ohne auf dieser äußeren Welt beschäftigt zu sein. Zum Beispiel die Matajis. Denken alle, sie sind Matajis, nur weil ihr Körper eine andere Form besitzt. Mit ein paar Dingen noch dran, die nicht am männlichen Körper dabei sind und eine Mentalität, die ebenfalls, speziell ist. So, das ist aber nur Illusion nach diesem Vers. Hier steht: Verschiedenartige Körper und Fähigkeiten sind einfach Umwandlung von Erde, die aber nur dem Namen nach existieren. Denn alles entsteht aus Erde und zur Zeit der Vernichtung wird es wieder zu Erde. Mit anderen Worten, wir sind nichts anderes als Staub und wir werden nichts anderes als Staub sein. Jeder sollte sich darüber Gedanken machen. Das ist unsere Situation im materiellen Leben. Unsere Rolle, die wir einnehmen, aufgrund vorangegangenen Karmas, ist nicht unsere wirkliche Identität. Wie sagt es in der Bibel? Erde zu Erde, Staub zu Staub, Amen. Trotzdem in der Zwischenzeit, wo jemand in diesem Körper ist, beschäftigt sich die ganze Welt in Arrangierung für einen Haufen Staub. Wir denken daran, wir müssen Geld verdienen, um ein Bungalow zu besitzen, sodass wir uns angenehmstens in diesen Bungalow herein begeben können und dort eine Familie aufmachen können, in einer Umgebung von Couch, Sofas, Fernsehapparaten, Swimmingpools und Automobilien und Yachten und so weiter und so fort. Völlig in Illusion, völlig identifiziert mit einem Haufen Staub, geht man verschiedensten schweren Aktivitäten nach, um Geld zu anzusammeln, mit dem man das kaufen kann, diese Dinge. So, das ist der traurige Zustand der in Illusion besetzten Zivilisation. Und auch im spirituellen Leben kommt es vor, dass manche Persönlichkeiten glauben, sie müssten verschiedene Arrangierungen machen, um glücklich zu sein. Oh, ich kann mich nur Krishna hingeben, wenn ich Auto fahren darf. Oh, ich kann mich nur Krishna hingeben, wenn ich sagen wir mal schnell. Genau, wenn ich heirate und eine Familie gründe. Oh, ich kann mich nur Krishna hingeben, wenn dies und das erfüllt ist. Doch hingebungsvolles Dienen, und da, das ist ein sehr wichtiger Punkt, fängt auf der Stufe an, wo man nicht mehr in dieser Illusion ist. Um hingebungsvolles Dienen auszuführen, müssen wir verstehen, dass wir nicht dieser Body sind. Diese Janasyamohoyamahangmanmeti muss durchbrochen werden durch spirituelles Wissen. Seht mal, das, was wir im hingebungsvollen Dienst erlangen, das, was wir erfahren, sind alles Verwirklichungen oder Erfahrungen auf der spirituellen Ebene. Es ist nicht so, dass dadurch, dass man bestimmte hingebungsvollen Dienst ausführt, wird man belohnt durch eine materielle Sache oder einen materiellen Vorteil. Nein, das ist nicht so in der Gemeinschaft von Gottgeweihten. Was sind die Ergebnisse auf unser hingebungsvolles Dienen? Nicht die gleichen wie die Ergebnisse auf die Bemühung eines Karmis. Der Kami bemüht sich, damit er am Ende eine Stereoanlage hat oder ein Fernsehapparat oder eine Yacht und so weiter und so fort. Wenn er die nicht bekommt, dann hört er auf, dann wird er nicht, ist er nicht mehr inspiriert. So im hingebungsvollen Dienst ist es so, dass wir diese Dinge nicht bekommen. Weil unsere Art der Bemühung eine spirituelle Bemühung ist, die nicht auf der Ebene des materiellen Körpers ausgeführt wird. Deswegen ist es ein Irrtum, wenn man glaubt, materielle Nutzen oder materielle Arrangierung als Ergebnis auf seinen Service zu erhalten. Das ist nicht so. Das ist nicht so. So, das ist, was es bedeutet, hingebungsvolles Dienen beginnt auf der Ebene, wo du verstehst, du bist nicht der materielle Körper, weil die Ergebnisse, die man auf die Bemühung bekommt, nicht vom Körper genossen werden, sondern spiritueller Natur sind. So, wenn wir uns dem hingebungsvollen Dienste zuwenden, ist es wichtig, diese etwas losgelöste Haltung gegenüber der materiellen Energie einzunehmen. Und deswegen ist es sehr nice, zum Beispiel diese Unterweisung von Yadabharat an Maharaj Rahugana zu sehen. Ich werde kurz weitergehen, allerdings ein paar Verse überschlagen. Weil dieses Universum keine wirkliche, endgültige Existenz besitzt. Bitte erinnert euch in diesem Zusammenhang an die Tontöpfe. Sie sind schon da für gewisse Zeit, aber sie werden wieder zerschmettert werden. Das ist einfach das Schicksal eines Tonkruges. Und zu Staub werden. So, weil dieses Universum keine wirkliche, endgültige Existenz besitzt, ist alles in ihm Kürze, Unterschiede, Dicke, Magerkeit, Kleinheit, Größe, Ergebnis, Ursache, Lebenssymptome und Materialien. Nur Einbildung. Sie alle sind Töpfe, die aus derselben Substanz Erde hergestellt sind, aber verschiedene Namen haben. Die Unterschiede werden durch die Substanz, das Wesen, die Neigung, die Zeit und die Tätigkeit charakterisiert. Du solltest verstehen, dass dies alles bloß eine mechanische Manifestation ist, die durch die materielle Natur geschaffen wurde. Diese sehr wichtige Unterweisung wird wiederholt im zweiten Kanto des Srimad Bhagavatams, wo gesagt wird, dass man, während man sich in der Welt der Namen befindet, und das bedeutet, dass die verschiedenen Manifestationen im Grunde eins sind, nämlich materielle Energie, aber verschiedenen Namen tragen, nicht verheddern sollte, nicht verstricken sollte, sondern sich auf dem progressiven Pfad der Selbstverwirklichung in Gang setzen soll. Dann stellt Maharaj Bharata schnell die Frage, was die endgültige Wahrheit ist, und sagt, sie wird in drei Aspekten wahrgenommen, die Überseele, das Brahman, die Überseele und Bhagavan. Und zum Schluss wird dann gesagt, wie man sich dieser absoluten Wahrheit Sri Krishna zuwenden soll. Und jetzt möchte ich auf den nächsten Teil innerhalb dieser Vorlesung gehen, nämlich diesen nice Vorgang des hingebungsvollen Dienstes. Ich bin aber der festen Meinung, wir sollten das Fenster wieder zumachen, weil es zu ablenkend für euch ist, dieses Rattern und so. Verehrter König Rahugana, man kann die absolute Wahrheit nicht erkennen, wenn man nicht die Möglichkeit bekommt, sich den ganzen Körper mit dem Staub der Lotusfüße eines großen Gottgeweihten einzureiben. Man kann die absolute Wahrheit nicht erkennen, indem man einfach das Zölibat befolgt, Brahmacharya, die Regeln und Vorschriften des Haushälterlebens strikt einhält, das Heim als Vanaprast verlässt und Sannyas annimmt, oder indem man sich strenge Bußen auferlegt, wie sich im Winter unter Wasser aufzuhalten oder sich im Sommer unter der sengenden Hitze der Sonne mit Feuer zu umgeben. Es gibt zwar viele Vorgänge, um die absolute Wahrheit zu verstehen, aber sie wird nur demjenigen offenbart, der die Barmherzigkeit eines großen Gottgeweihten erlangt hat. Wer sind diese reinen Gottgeweihten, die hier erwähnt werden? Im Kreis von reinen Gottgeweihten ist es unmöglich, dass über materielle Themen wie Politik und Soziologie gesprochen wird. Im Kreis reiner Gottgeweihter bezieht sich das Gespräch nur auf die Eigenschaften, die Formen und die Spiele der höchsten Persönlichkeit Gottes. Er wird mit voller Aufmerksamkeit gepriesen und verehrt. Sogar ein Mensch, der mit der Existenz der absoluten Wahrheit verschmelzen will, gibt diese Vorstellung auf und entwickelt allmählich Anhaftung an den Dienst zu Vasudev, wenn er Gemeinschaft mit rein Gottgeweihten hat und ständig solchen Gesprächen respektvoll zuhört. Das wird im zweiten Kapitel des Srimad Bhagavatams bestätigt, dass sich hingebungsvoller Dienst entwickelt, dass sich die Neigung entwickelt, zu hören, indem man den rein Gottgeweihten in Dienste darbringt. So, sich völlig zu vertiefen in den Dienst des rein Gottgeweihten. Hier wurde gesagt, man soll sich den Körper einreiben mit dem Staub, der von den Lotusfüßen des Gottgeweihten kommt. Also so begierig sollte man nach der Gemeinschaft von Vaishnav sein. Das ist der Weg, sich Krishna hinzugeben. Manchmal ist es so, dass neue Gottgeweihte auf die Idee kommen, ich will mich einfach sondieren von allem, ich will mich einfach in eine selbstgeschaffene Einsiedelei hineinsetzen und dort einfach nur lesen, chanten und Prasadam essen. Aber dieser Punkt ist nicht das, was empfohlen wird für uns auf unserer Ebene. Wir müssen geläutert werden durch den Dienst zum reinen Gottgeweihten, in den wir uns völlig herein vertiefen sollten, wie Bhakti Steven uns jetzt für ein Jahr zeigen wird. Er hat beschlossen, uns allen eine Unterweisung zu geben, indem er ein Jahr jetzt aufs Sankirtan geht, um mit seinen Problemen fertig zu werden. Sind eigentlich keine Probleme, sind einfach nur Unterweisung, die er uns erteilen will. So, in diesem Zusammenhang sehen wir sehr wichtig die Unterweisung an, die von Lord Chaitanya Mahaprabhu kommt. Bitte stellt mir diesen Raum zur Verfügung, denn ich benötige ihn. Ich werde mich an die Lotusfüße des Herrn erinnern, während ich an diesem abgeschiedenen Ort sitze. Das sagt Chaitanya Mahaprabhu. Jetzt die Erläuterung. Diese Aussage Sri Chaitanya Mahaprabhus ist bedeutsam. Nibritte Vasiyata Han Karibhasmaran. Ich werde mich an diesem abgeschiedenen Ort hinsetzen und an die Lotusfüße des Herrn denken. An einem einsamen Ort zu sitzen und sich an die Lotusfüße des Herrn zu erinnern, indem man den Hare Krishna Maha Mantra chantet, sollte von neuen Gottgeweihten nicht nachgeahmt werden. Wir sollen uns immer daran erinnern, dass Sri Chaitanya Mahaprabhu Gott war und dass er einen solchen Ort entweder für sich selbst oder für Haridas Thakur wünschte. Niemand kann plötzlich auf die Stufe von Haridas Thakur gelangen und sich an einen einsamen Ort setzen, um den Hare Krishna Mahamantra zu chanten und sich an die Lotusfüße des Herrn zu erinnern. Nur eine hochgestellte Persönlichkeit wie Haridas Thakur oder Sri Chaitanya Mahaprabhu, die persönlich das geeignete Verhalten eines Acharya zeigt, kann so etwas tun. Gerade in letzter Zeit haben wir festgestellt, dass einige Mitglieder der Internationalen Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein dazu neigen, ihre Predigtarbeit niederzulegen, um sich an einen einsamen Ort zurückzuziehen. Das ist kein sehr gutes Zeichen. In der Tat hat Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur dieses Verhalten für Neulinge verurteilt. Er hat sogar in einem Lied geschrieben, Pratisthapasade Nirjanera Ghare Tavi Hari Nama Keval Kaitav. Sich an einem einsamen Ort zu setzen, mit der Absicht, den Hare Krishna Mahamantra zu chanten, wird als eine Art Betrug angesehen. Diese Praxis ist neuen Gottgeweihten keineswegs möglich. Der neue Gottgeweihte muss unter der Anleitung des spirituellen Meisters sehr fleißig arbeiten und sich bemühen, die Botschaft Sri Chaitanya Mahaprabhus zu predigen. Erst nachdem er in seiner Hingabe gereift ist, kann er sich an einem abgeschiedenen Ort niedersetzen, um den Hare Krishna Mahamantra so zu chanten, wie es Sri Chaitanya Mahaprabhu selbst tat. Obwohl Sri Chaitanya Mahaprabhu die höchste Persönlichkeit Gottes ist, reiste er dennoch 6 Jahre lang durch ganz Indien und zog sich dann erst nach Jagannath Puri zurück, um uns durch sein Beispiel zu lehren. Sogar in Jagannath Puri chantete der Herr den Hare Krishna Mahamantra in einer großen Versammlung im Jagannath-Tempel. Entscheidend ist, dass man nicht versuchen sollte, am Anfang seines transzendentalen Lebens Haridas Thakur nachzuahmen. Man muss zunächst in seiner Hingabe sehr reif werden und so die Billigung Sri Chaitanya Mahaprabhus bekommen. Nur dann kann man sich in Frieden an einem abgelegenen Ort hinsetzen, um den Hare Krishna Mahamantra zu chanten und sich an die Lotusfüße des Herrn zu erinnern. Die Sinne sind sehr stark und wenn ein neuer Gottgeweihter Haridas Thakur nachahmt, werden seine Feinde Kam, Krod, Lob, Moha, Mada und Matsarya ihn stören und ermüden. Kam, Krod, Mavir, das ist jetzt interessant, das sind jetzt die Feinde des Gottgeweihten. Kama heißt Lust, Kroda ist Zorn, Loba ist Gier, Moha ist Illusion, Mada ist Verrücktheit und Matsarya ist Neid. Also nochmal, die Sinne sind sehr stark und wenn ein neuer Gottgeweihter Haridas Thakur nachahmt, werden seine Feinde ihn stören und ermüden. Statt den Hare Krishna Mahamantra zu chanten, wird der neue Gottgeweihte nur fest schlafen. Die Predigtarbeit ist für fortgeschrittene Gottgeweihte bestimmt und wenn ein fortgeschrittener Gottgeweihter auf der hingebungsvollen Leiter weiter aufsteigt, kann er sich zurückziehen, um den Hare Krishna Mahamantra an einem einsamen Ort zu chanten. Wenn man jedoch fortgeschrittenes spirituelles Leben nur nachahmt, wird man wie die Sahajiyas in Vrindavan zu Fall kommen. So, hier hören wir es jetzt nochmal jenseits allen Zweifels, weil das vielleicht eine Frage von manchen von uns ist. Wie soll ich jetzt diesen Fortschritt machen, spirituellen Leben gefestigt sein? Die Schriften sagen immer wieder, der Service zu dem spirituellen Meister, das ist es. Und wenn jetzt Sri Vishnupad zurückkommt aus Sridhar Mayapur, sollten wir alle eine Bemühung machen, intensiv um seine Barmherzigkeit zu flehen und intensiv zuhören bei den Vorlesungen. Fragen sollten wir stellen. Sri Vishnupad wird, wusstet ihr überhaupt, dass die Beziehung zum spirituellen Meister etabliert wird, wenn man Fragen stellt, wenn man ihn praktisch persönlich in sein Leben einbezieht, das heißt, ihm persönlich eine Frage stellt und entsprechend der Antwort handelt. Das ist sehr wichtig. Wir haben einen spirituellen Meister, der ist da, der kommt immer zu nach Heidelberg, Und ist sehr, sehr angenehm berührt. Ich weiß, dass wenn Sri Vishnupad Fragen gestellt wird, die nice sind und ernsthaft aus einem ernsthaften Herzen gestellt wird, dann ist er sehr happy und ist bereit, also sehr zufriedengestellt und ist bereit, dem Schüler oder angehenden Schüler Mercy zu erweisen. Das ist so eine gute Möglichkeit. Yes. So, um zum Abschluss zu kommen. Samadhi, wie sie hier von Prahlad Maharaj ausgeübt wird, ist also ein Vorgang, den wir erlangen können, indem wir verstehen, dass die ablenkenden Faktoren in der materiellen Welt, die uns von unserem reinen Krishna-Bewusstsein oder ja, von Krishna-Bewusstsein im Allgemeinen ablenken, letztendlich nicht weiter ernst zu nehmen sind. Wir sollten nicht den Fehler machen, wie die Kamis, ein Häufchen von Staub zu dekorieren, sodass es nach was aussieht in der Gesellschaft von Freundschaft, Liebe und Ansehen. Das ist nicht das, was wir tun sollten. Wir sollten die Vergänglichkeit der materiellen Manifestation einschließlich unseres Körpers verstehen und zu der Ebene kommen, wo wir nicht mehr gestört werden von materieller Vielfalt. Samadho Navidiyate heißt es. Samadhi wird nicht erreicht durch zwei Arten von Menschen. Diejenigen, die Reichtum haben und materielle Sinnenbefriedigung und von diesen Dingen verwehrt werden. So, solche Persönlichkeiten können nicht Krishna mit Entschlossenheit dienen. Nun, dieser Dienst zu dem Spiritual Meister wird für uns gemacht durch dieser Samadhi wird erreicht durch die Mercy des Spirituellen Meisters. Genau wie Prahlad Maharaj. Prahlad Maharaj wurde zu diesem großen Goldgeweihten durch die Mercy von Narad Muni, der ihn unterwies, als er im Mutterleib war. In diesem Film. Ich finde, das ist die einzig gute Szene da drin, wie Narada Muni Unterweisung gibt. Und dann piepst der Kleine aus dem Mutterleib raus. Und hört es alles, während die Mataji also nicht mit ungeteilter Aufmerksamkeit dabei ist, sondern rastet. So, das ist wichtig. Wer hätte jemals Befreiung erlangt? Wer wäre jemals zurück zu Krishna gegangen? Fragt Narottam Das Thakur, der nicht die Lotusfüße eines echten Spiritual Meisters. Gut, damit sind wir zum Ende gekommen. Sind noch einige Fragen dazu? Ja. Das ist ein nicer Punkt. Der wird beantwortet im Srimad Bhagavatam. Dritten Kanto, so viel ich weiß. Und einen zweiten und dritten. Und zwar heißt es dort, dass bei den Elementen, bei dieser Stufenleiter, immer die Elemente die Eigenschaften des vorherigen Elementes mit drin enthalten sind. Das heißt, dass zum Beispiel in Erde das gröbste Element, die Charakteristiken von all den anderen Elementen wie Wasser, Feuer und so weiter enthalten sind. Nur noch ein weiteres Charakteristika, ein Merkmal dazu kommt. So, es ist hier eine grobe Einteilung, nicht? Manchmal ist es so, weil es hier jetzt nicht mehr auf den Punkt kommt, wie viele Elemente gibt es, sondern auf den Punkt kommt, dass die materielle Energie an und für sich alle materiellen Manifestationen hervorbringt, nicht? Deswegen wird ein einfacher Oberbegriff geworden. Das musst du immer mit so einer Kette von Worten hantieren. Nicht? Der Einfachheit halber wird Erde genommen und wird gesagt, alles rührt aus Erde her, einfach weil all die Eigenschaften aller anderen Elemente auch in der Erde enthalten sind. Noch jemand? Noch eine Frage? gefährlich. Ja, ich weiß es nicht, wie du im Einzelnen meditierst, aber es ist, so viel weiß ich, dass ein Bild vom Spiritual Meister verehrenswürdig ist und den Spiritual Meister in seiner Abwesenheit repräsentiert. Das wird nice beschrieben im Lilamrita, wo Prabhupada den Devotees aus New York schrieb, die Trennungsgefühle von ihm hatten, sie könnten ein Bild von ihm auf den Vyasasan setzen. So, das schon, aber ja, so ist es wohl okay. Ich denke nicht, dass du irgendwie ausgefrickte Meditation machst über den Körper des Spiritual Meisters. Nein, gut. Gut. Noch eine Frage? Sollte vielleicht auch ein Fotoalbum sich anschaffen? Es ist sehr, manchmal ist es wirklich so, wenn man den Spiritual Meister einen bestimmten Gesichtsausdruck, der ermutigt einen. Manche Devotees werden zum Beispiel immer sehr ermutigt, wenn der Spiritual durch ein Bild vom Spiritual Meister, wo der Spiritual Meister sehr streng aussieht. Das ist richtig. Ich muss mich wirklich zusammenreißen. Ich habe so ein Bild von Prabhupada als Lesezeichen, weil mein Geist immer sehr gerne zu verschiedenen speziellen Gedankenpflicht, nicht? Also schon mit in der Philosophie, aber man ist leicht ein bisschen übermütig aufgrund der schlechten Herkunft. Also dann nice, immer so ein ernsthaftes Bild zu sehen. Ein anderer wird sehr, der von der finnischen Mentalität geplagt wird. Der sieht sich gerne ein Bild an von dem Spiritual Meister, wo er lächelt, so aufmunternd lächelt, nicht? Das ist sehr nice, wir sollten über den Spiritual Meister meditieren und seinen Mut. Ja, noch jemand? Du meinst, wenn du in deinem Service nicht inspiriert bist, dann tust du was anderes als der Service. Wir sollten actually, wieso vermeiden? Wir sollten inspiriert sein, aber wir müssen wissen, woher wir unsere Inspiration schöpfen können. Es ist nicht so, dass wenn du merkst, du bist uninspiriert, ist es deine Pflicht, dich irgendwo deine Inspiration zu holen. Nur, wie gesagt, woher kriegen wir die als Devotees? Das ist actually eine wichtige Kunst, Zuflucht zu suchen, sodass man inspiriert wird. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten, inspiriert zu werden. Zunächst einmal, grundsätzlich ist das Chanten und Lesen immer eine Quelle von großer Inspiration. Aber manchmal sind wir so dull-headed, nicht? Das Chanten und Lesen, dass es gar nicht da durchdringt. Also das ist oft so. Dann ist es sehr gut, wenn man bei fortgeschrittenen Vaishnavas Zuflucht sucht, ihn sich öffnet und dann von ihnen Unterweisung empfängt und sie auch ausführt. Das ist immer sehr, sehr inspirierend. Ist nicht so, weil das ist so, das beim Buch muss man schon irgendwie so selber da richtig so das verstehen wollen und richtig sich vertiefen wollen und dann spricht das Buch zu einem. Wenn man da aufmerksam und in demütiger Haltung liest. Aber manchmal ist man nicht aufmerksam und nicht demütig, weil man ein bisschen, ja, weil man nicht ins Udhaya, irgendwas mit Udhaya, dort, wo die Sonne aufgeht.